DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit.
Willkommen zu unserer neuen Folge DBZ, der Podcast. Das Thema heute: Tragwerk. Das klingt nach Bauphysik, nach Gleichgewicht und Kräfteverhältnis, aber auch nach Innovation. Gute Tragwerksplanung heute entsteht immer im Zusammenspiel von vielen, den Architekten, den Prüflaboren, den Materialexperten oder auch der Ökonomen. Wir sind heute in Berlin bei den Tragwerksplanern von Schöne Neue Welt Ingenieure, die sich bereit erklärt haben, Heftpartner der Mai-Ausgabe der DBZ zu sein, in der das Titelthema Tragwerk lautet. Schöne Neue Welt Ingenieure ist ein Büro, das gerne auf sein interdisziplinär zusammengestelltes Team verweist, aber auch, dass man mit Konventionen brechen will und umdenken muss, denn, Zitat, unser Planet kommt an seine Grenzen. Das jedenfalls steht sehr plakativ auf der Website des Büros, von dem uns heute die Ingenieure Florian Scheiple und Jan Mittelstädt gegenüber sitzen. Hallo.
Hallo.
Hi.
Das DBZ-Team heute sind Benedikt Kraft und
Michael Schuster.
Wir freuen uns sehr auf das Gespräch mit euch beiden, das wir jetzt mit der Frage beginnen wollen.
Wieso schöne neue Welt, Ingenieure? Wollt ihr uns eine schöne neue Welt bauen? Und haben wir die überhaupt nötig?
Der Name Die schöne neue Welt steht für eine andere Art Erzählung, die wir anstreben. Wir haben dramatische Umwälzungen bedingt durch den Klimawandel. Wir haben die Bauwende ausgerufen, European Bauhaus. In dem Kontext ist das zu sehen. Warum eine andere Erzählung? Wir müssen eine Erzählung finden, die nicht von Einschränkung und Beschränkung handelt, sondern davon, wie wir mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, als welche die Welt gestalten wollen, wie wir mit diesen Mitteln unser Lebensumfeld gestalten können. Und dazu gehört eben, dass wir uns mit neuen Materialien auseinandersetzen oder auch eben mit alten Materialien neu interpretiert, dass wir mit alten Materialien die aktuellen Anforderungen, die wir an unsere gebaute Umwelt stellen, auch erfüllen können. Und wir sind fest davon überzeugt, dass wir das durch kluges Handeln, durch kluges Engineering, durch gute Ideen erreichen können.
Lieber Florian, jetzt hast du gerade ein wichtiges, wie ich sage, Stichwort oder wie ich finde, ein Stichwort genannt, alte Materialien neu entdecken. Das scheint ja gerade so ein bisschen ein Trend zu sein. Kann man das noch ein bisschen erläutern? Also was für Potenzial haben denn die alten Materialien für uns heutige? Und warum hat es das zwischenzeitlich vielleicht nicht mehr gehabt? Oder wie ist denn der Wiederentdeckungsprozess?
Na, die Frage ist ja, ob es dabei um alte Materialien geht, diese wieder in eine neue Nutzung zu bringen. Das heißt eigentlich also die Kreislauffähigkeit, so das Zirkuläre, was wir als auch entscheidendes Themenfeld in unserem Schaffen eigentlich identifiziert haben. Für uns als Tragwerksplaner bedeutet das, wie können wir Bauteile fügen, um sie später vielleicht wieder entfügen zu können. Das heißt, von vornherein daran zu denken, wie man Materialien denn im generellen Kreislauf eigentlich hält. Und die zweite Frage, die da drin steckt, ist ja, wie bekommen wir denn schon verbaute Bauteile wieder in eine neue Nutzung? Das heißt, wie ermittelt man Materialeigenschaften? Wie geht man mit Zulassungsprozessen um? Wie geht man auch mit der Frage der Beschaffung um? Das heißt, wo bekommen wir diese Bauteile überhaupt her? Gibt es einen Markt dafür? Und ich glaube, das ist ein Themenfeld, was uns extrem umtreibt und an deren Entwicklung wir grundsätzlich natürlich einen Teil beitragen können, nämlich die technischen Themen zu lösen. Es braucht dann aber andere Akteure, Architektinnen, Bauherren, die diese Themen auch in ihren Gebäuden sehen wollen und das verstehen, warum wir das tun möchten und gleichzeitig auch ein Stück weit ein Markt dafür. Das heißt, Wirtschaftsmodelle, die genau auf diesem aufbauen, das ist ja auch ein Themenfeld, was uns bisher so in der Form nicht geläufig ist, weil wir eigentlich ja aus einer unendlichen Ressource sozusagen noch schöpfen.
Scheinbar unendlich. Also wir wissen ja, dass
scheinbar
wir
unendlich
endlich sind.
Genau, aber wir haben noch einen zweiten wichtigen Aspekt, glaube ich, den wir da erwähnen müssen. In der Breite des Bauschaffens haben wir bisher alle Fragen der Konstruktion meist mit Stahlbeton beantwortet. Das ist ein sehr dankbares Material, weil es alle Fragen zum Brandschutz beantwortet, Schallschutz, Schwingungen und dergleichen. Es ist sehr redundant. Es hat also sehr, sehr viele gute Vorteile, deswegen ist es ja so verbreitet. Und wenn wir jetzt aber über Ressourcenverknappung sprechen, darüber, dass vielleicht Sand nicht mehr so verfügbar ist, wie man sich das wünschen würde, oder auch Kies, aber eben auch Zement, eine hohe CO2-Emissionen aufweist, dann schauen wir ja nach neuen, alten Materialien, nämlich auch nach Holz, nach Lehm und dergleichen. Aber wir müssen diese Materialien eben unter Berücksichtigung zeitgemäßer Vorschriften verbauen. Und das, die wir uns selbst auferlegt haben. Und das schafft für uns enorme Herausforderungen. Und deswegen diskutieren wir ja über einfach bauen, darüber, wie können wir die Anforderungen, die wir uns auferlegen, so zurückschrauben oder so ändern, dass wir mit diesen Materialien gut umgehen können und kosteneffiziente Häuser bauen können.
Bei welchen Aufgaben haben denn eurer Meinung nach heute Tragwerksplaner vielleicht auch im Verhältnis zu dem, wie es früher war?
Also grundsätzlich geändert hat sich das Anforderungsprofil ja eigentlich erstmal nicht. Also wir planen Gebäude, wir sorgen für Sicherheit, wir schaffen Qualitäten. So, das bleibt erstmal gleich. Ich glaube, die Bausteine ändern sich so ein Stück weit. Also das Thema Ressource, mit welchen Bauteilen können wir noch bauen, wollen wir noch bauen? Welche Vor- und Nachteile ergeben sich vielleicht aus den gesellschaftlichen Entwicklungen auch, also das Thema Emissionen, Klimawandel, Ressourcenverknappung. Welchen Einfluss hat das auf die Architektur? Wie spiegelt sich das in der Architektur wider? Das heißt, da ist ein anderer Diskurs, der stattfindet. Ich glaube, auch Lehrbücher sind mitunter vielleicht veraltet und die ganz alten Bücher kommen wieder auf den Tisch. Nämlich die Frage, wie ist zum Beispiel, sind Holzbauten gelöst? So aus der Vergangenheit ja schon auch sehr gut umgesetzt und dargestellt. Das ist was jetzt wieder neu sozusagen in unsere Praxis hineinkommt, gerade auch dann, wenn es den Maßstab ändert. Also das von dem kleinteiligeren Bauen, wir kommen ja in immer größere Maßstäbe, höher, schneller, weiter. Das war ja ein großer oder ein langjähriger Antrieb auch für uns alle. Das relativiert sich, glaube ich, ein Stück weit. Also der Fokus verschiebt sich. Es geht nicht mehr darum, jegliche Grenzen zu überschreiten. Es geht einfach darum, mit weniger vielleicht mehr zu bauen für mehr Menschen. Und die Frage ist halt, wie tun wir das? Und das muss nicht immer damit erklärt werden, dass wir hochfestere Materialien, bessere, neuere Materialien verwenden, sondern das können wir vielleicht auch mit tradierteren Materialien tun. Und da ändert sich die Architektur und damit ändert sich aber auch der Anspruch an die Tragwerkslösung, die es zu entwickeln gilt. Und das ist ein ganz spannender Prozess, der gerade stattfindet, dass wir, Florian sprach es an, um das Thema einfach bauen uns ja ein Stück weit drehen. Da geht es um Anforderungen, geht es aber auch um Bauweisen. Das heißt, wie realisieren wir eigentlich Dinge unter den gegebenen Randbedingungen? Da gibt es natürlich einen technologischen Fortschritt. Das heißt, wir haben viele Technologien, die uns dabei helfen, Dinge umzusetzen. Gleichzeitig versuchen wir natürlich aber auch, die Dinge einfach zu halten und eben mit einer gewissen Angemessenheit, glaube ich, die Aufgaben zu bewältigen, die uns gesamtgesellschaftlich sozusagen vorstehen.
Jetzt sitzt ihr hier in einem wunderbaren Altbau, allerdings im Hinterhaus, wie sich das gehört, für ein echtes, cooles Berliner Büro, ganz oben. Unten drunter sind noch andere Büros hier in diesem Gebäude. Ihr seid sozusagen irgendwie relativ nah am Himmel, wenn man das Logo sich anguckt, schöne neue Welt. Was steckt eigentlich dahinter? Wie habt ihr euch eigentlich gefunden? Seid ihr unzufrieden gewesen mit dem, was ihr vorher gemacht habt? Habt ihr erkannt, so kann es nicht weitergehen? Wir müssen etwas Neues sozusagen hinzufügen, eine neue Sicht. Man findet auf eurem Webauftritt ja auch das Stichwort der Interdisziplinarität. Euren Namen findet man nicht im Büronamen. Also wie würdet ihr euch kennzeichnen? Was ist eure Motivation sozusagen?
Ja, wir sagen ja auch auf der Homepage, dass wir an einem Bewusstsein für ein klimagerechtes Bauen arbeiten wollen. Wir sagen nicht, dass wir klimagerecht bauen. Das ist für uns ein wichtiger Unterschied. Und das, diese Aber Arbeit.
Ganz kurz, noch nicht, also weil ihr auf dem Weg seid, oder wäre das ein zu großes Versprechen?
Das ist das Ziel, das wir haben, okay. Da wollen wir hin natürlich. Aber das wäre tatsächlich ein zu großes Versprechen, weil uns das nicht von heute auf morgen gelingt. Das passiert schrittweise. Aber was dem innewohnt, ist der Grundgedanke, dass wir kontinuierlich daran arbeiten wollen. Und wir sind für uns davon überzeugt, dass dies auch einer Änderung der Haltung zum Bauen bedarf. Nur wenn wir das Bauen wirklich neu denken, vernetzt, integriert, ausgehend von dem klaren Wunsch, ein nachhaltiges Gebäude errichten zu wollen. Nur dann gelingt es uns auch tatsächlich, das umzusetzen. Das Gegenbeispiel wäre ein Stahlbetonbau, von dem man sagt, den wollen wir jetzt mal nachhaltig machen und wechselt dann in eine Holzbauweise und wundert sich, warum der teurer wird. Und deswegen sind wir zu dem Schluss gekommen, so funktioniert das Spiel nicht, sondern wir müssen an der Haltung arbeiten. Wenn wir an der Haltung arbeiten, dann können wir das ja nicht nur auf uns fokussieren, sondern wir haben für uns beschlossen, das mit dem Team gemeinsam zu erarbeiten, ganz intensiv. Und das Team deswegen in den Mittelpunkt zu stellen.
Ja. Team aus Tragwerksplanern ganz schnell oder Planerinnen natürlich auch? Oder habt ihr unterschiedliche Disziplinen hier vereint?
Planerinnen und bestehend momentan aus Tragwerksplanerinnen und Fassadenplanerinnen. Also das heißt, diese zwei Themenfelder decken wir ab. Leistungsbereiche, Tragwerksplanung und Fassadenplanung. Das ist das, was wir gut können. Und für alles Weitere, was es dann noch so braucht zum Planen, da bedienen wir uns eigentlich einem Netzwerk aus Gleichgesinnten, in Anführungsstrichen, gleich motivierten Menschen, die im Prinzip eine im Idealfall natürlich gleiche Haltung auch an den Tag legen. Und das Thema Haltung, was Florian angesprochen hat, ist ein ganz wichtiger Motivationstreiber für uns, nämlich die Frage beantworten, warum tun wir die Dinge überhaupt, die wir tun? Warum wollen wir gewisse Dinge tun? Und wie wollen wir denn miteinander arbeiten? Und das ist mit der schönen neuen Welt ein gewisser Neustart und auch ein Versuch, die Dinge vielleicht anders anzugehen, als wir sie kennen aus dem Umfeld, als wir sie selber erfahren haben, einfach auch in der Struktur im Inneren vielleicht andere Bürostrukturen, Herangehensweisen, Arbeitsweisen zu implementieren, auszuprobieren. Das bietet eine kleinere Einheit, ein kleineres Büro, da auch mal Dinge aus vielleicht tradierten Denkweisen anders zu denken.
Da muss ich einfach einhaken. Ja. Kannst du mal ein Beispiel nennen? Wo macht sich das besonders bemerkbar?
Also erstmal ist, glaube ich, das Thema der Kommunikation bei uns sehr hochgestellt. Das heißt, wir versuchen stark mit allen Kolleginnen auf Augenhöhe Dinge zu entwickeln. Wir geben wenig vor, so im Sinne eines vielleicht einer klassischen Struktur, sondern wollen die Dinge lieber aus dem Team heraus entwickeln. Wir versuchen es ja auch manchmal als Kollektiv zu bezeichnen, das heißt irgendwie als Verbund von gleich motivierten, aber auch gleichgestellten Personen innerhalb des Büros. Hier hat jeder eine Stimme, hier kann jeder Meinung einbringen und Ideen einbringen und die probieren wir aus. Und das meinen wir auch relativ ernst. Und das ist manchmal ein langer Weg und wird auch noch ein längerer Weg sein, weil das natürlich darum geht, Prozesse zu entwickeln, die aus sich heraus wachsen. Und das ist eine Chance, die wir annehmen und wo wir versuchen, auch jeden für zu motivieren. Das heißt, der erste Punkt ist Kommunikation. Das findet hier sehr viel statt. Auch das Infragestellen von Dingen, die man vielleicht kennt, die man vielleicht etabliert hat und das immer wieder hinterfragen, immer mit dem Ziel, Prozesse zu optimieren. Ja, in Projekten vielleicht nicht Einzelkämpfer zu sein, sondern diese Projektaufgaben auch gemeinschaftlich innerhalb des Büros anzunehmen, Themen zu identifizieren, die dann über die Projektteams hinweg sich vernetzen, so die klassischen Problemstellungen, Herausforderungen größerer Strukturen im Prinzip durch eine gemeinschaftliche Herangehensweise, kann man es vielleicht nennen, zu lösen und zu vereinfachen.
Ich hätte noch mal eine andere Frage. Du hast jetzt von der Kommunikation gesprochen, aber gibt es denn auch Hilfsmittel, die euch jetzt bei dem, was ihr an Ziel letztendlich habt, auch behilflich sind? Ich denke da mal Stichworte, vielleicht auch das Thema Digitalisierung oder dergleichen.
Ja, wir versuchen natürlich schon an allen denkbaren Stellen unserer Position, unserer täglichen Arbeit, Methoden der Digitalisierung zu integrieren. Das fängt an im Kontext der Arbeitsorganisation, dass wir keine festen Sitzplätze haben, sondern Shared-Desk-Konzept, was natürlich voraussetzt, dass jeder Beschäftigte über ein Telefon verfügt und über einen Laptop und damit voll flexibel ist und was gleichzeitig eben auch bewirkt, dass die Leute problemlos von zu Hause arbeiten können. Ich denke, das machen ja viele Büros inzwischen so, sicherlich nichts Besonderes. Der Shared Desk ist deswegen für uns interessant, weil es eben eine Beweglichkeit im Team hier auch bedingt. Man muss dazu vielleicht wissen, dass wir im Tragwerksplanungsbüros nicht mit sehr großen Teams arbeiten, sondern oft sind es sehr kleine Teams oder Ein-Personen-Teams, wodurch sich natürlich solche digitalen Arbeitsprozesse leichter abbilden lassen. Dazu kommt, dass wir dafür sorgen, dass alle Daten online von überall jederzeit verfügbar sind, dass also jederzeit ein Ort von jedem beliebigen Ort möglich ist und eben diese in der Folge dann diese online basierte Arbeitsweise auch dazu führt, dass man eben online kollaborativ arbeiten kann. Auch das ist sicherlich etwas, was einige Büros inzwischen als Standard machen. Und wir haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht und stellen auch fest, dass auch immer mehr Kunden in diese Richtung gehen und darauf anspringen und auch auf diesem Wege die Zusammenarbeit suchen. Der andere Aspekt ist der Software-Einsatz. Also mit welchen Methoden arbeiten wir dann konkret? Und da sind wir natürlich als Ingenieure schon seit langem trainiert, digital zu arbeiten, wenn man so möchte. Die FEM-Kalkulationen kamen als Arbeitsmethode in den 70er Jahren auf in Deutschland. Und seitdem sind wir es ja gewohnt, mit FEM, finite Elemente-Methoden, ne, für die statischen Berechnungen. Seitdem sind wir es gewohnt, eben mit Programmen, mit Software Berechnungen durchzuführen, diese Programme auch selber zu schreiben. Und so sollte man eigentlich meinen, dass als Ingenieurbüro wir prädestiniert sind, um schnell neue digitale Methoden zu adaptieren.
Stichwort KI.
Stichwort KI ist ein sehr spannendes Stichwort in dem Zusammenhang, weil KI Stand heute ja, also jedenfalls die wir für uns als Nicht-KI-Superexperten anwendbar ist, ja wahrscheinlichkeitsbasiert ist. Und wahrscheinlichkeitsbasierte Berechnungen in einer Welt, wo wir sehr schöne, klare Formeln haben, um Dinge zu berechnen, QL-Quadrat-Achtel beispielsweise, bringt uns überhaupt nicht weiter. Also warum sollen wir etwas, was wir präzise berechnen können, wahrscheinlichkeitsbasiert berechnen? Deswegen sind wir tatsächlich intensiv auf der Suche nach Anwendungsfällen für uns, denn gut gemachte Bilder sind in der Entwurfsplanung sicherlich sehr schön, aber wenn es um ingeniöse Fragen geht, nicht sehr hilfreich. Oder gut gemachte Texte sind auch was Tolles zur Lösung ingeniöser Fragestellungen, aber eben auch nicht besonders hilfreich. Und alles, was wir an KI kennen, ist textbasiert oder bildbasiert im Moment, was wirklich gut funktioniert. Das heißt, in unserer täglichen Praxis im Ingenieurbüro spielt KI in der Erarbeitung von Inhalten eine untergeordnete Rolle. Noch, ja, noch, klar, aber auf der anderen Seite, was macht denn KI? KI macht Varianten. Vorschläge. Selbst wenn wir bildbasierte KI angucken, entwickelt es Varianten. Und wir als Mensch entscheiden dann, welche Variante klug ist. Wie wäre das denn im Tragwerk? KI entwickelt eine Tragwerksvariante. Kann man sagen, okay, ja, das ist eine gute Idee. Aber jetzt prüfe ich die mal. Ja, wie bist du denn zu dem Ergebnis gekommen? Wir haben, kennen das ja in Deutschland, Prüfingenieurwesen. Ja, wir, also selbst wenn wir statisch unbestimmte Systeme berechnen mit einer komplexen Software, sage ich mal, dann muss das nachvollziehbar, nachprüfbar nochmal neu berechnet werden in einer anderen Software. Das ist der übliche Weg. Und das ist nicht wahrscheinlichkeitsbasiert, sondern es sind präzise, determinierte Ergebnisse. Wie soll das werden mit KI? Das können wir uns im Moment noch nicht so richtig vorstellen. Aber das heißt ja nicht, dass es nicht irgendwann so kommt. Trotzdem, selbst dann, wenn dann solche Vorschläge kämen, muss ja jemand entscheiden, ist das gut, ist das nicht gut? Und wenn es nicht gut ist, warum? Und dann muss es prüfbar sein. Und dann muss das auch vermittelt werden. Das heißt, da kommen ganz spannende Themen auf uns zu, mit denen wir uns auseinandersetzen werden. Aber im Moment sehe ich zumindest das noch nicht, dass das hochakut ist in der täglichen Praxis.
Jetzt hattet oder es fiel gerade das Stichwort des Kunden, damit war wahrscheinlich der Bauherr gemeint. Es gibt auf der anderen Seite ja noch die Industrie, die auch fleißig am Forschen und Entwickeln ist. Wie stark arbeitet ihr mit der Industrie zusammen. Also wenn ihr neue Bauteile ausprobiert, wenn ihr irgendetwas nötig habt vielleicht, weil ihr sagt, das gibt es einfach nicht auf dem Markt, kann man da was tun? Oder andersrum, es gibt etwas, aber das ist nicht hilfreich und man sagt, liebe Industrie, da könntet ihr aber nachbessern. Also gibt es so einen Dialog, einen befruchtenden,
ja, hoffe ich. Ich meine schon und eigentlich immer. Also wir nehmen ja unterschiedliche Rollen in der Bauwerkserstellung, kann man sagen, ein. Und das in der Erstellung, dem geht voraus die Planung und dann die Errichtung. Aber wenn man das jetzt mal denkt, dass das Bauwerk errichtet wird und all das, was dafür erforderlich halt durch Einzelakteuren vorgesehen wird und man jeder in dieser Verteilung im Prinzip einen Rollenanteil einnimmt, dann kommt aus der Planung natürlich ein großer Ideenteil. Und je nach Kreativität stecken da auch Ideen und Lösungen drin, die man erstmal gemeinsam entwickeln muss und die man im Zweifel auch erstmal erproben muss. Das heißt, in einem sich immer weiterentwickelnden System wendet man nicht nur bekannte Dinge an, sondern verlässt auch mal die Pfade des Bekannten und versucht sich an neuen Lösungen. Und diese zu erproben, die muss man auf der theoretischen Seite entwickeln und erproben und nachweisen und auch auf der praktischen Seite natürlich ausführbar machen. Das heißt, man muss sie kostentechnisch bewerten und man muss sie auch umsetzen können. Und das ist der Dialog, den wir sehr intensiv an der Schnittstelle zwischen der Planung und der Ausführung, den wir eigentlich vorantreiben. Das heißt, wir versuchen zu einem gewissen Zeitpunkt in den Projekten stets den Austausch mit der Industrie, aber dann eher mit den Leuten, mit den Personen, das ist ein sehr, so sehen wir es, personengetriebenes Geschäft, zu hinterfragen und im Prinzip anzugehen. Ja, das heißt eigentlich mit den Menschen, die Dinge dann auch umsetzen, um die Reibungsverluste an den Schnittstellen im Prinzip so gering wie möglich zu halten, um aber auch sicherzustellen, dass die Ideen, wie wir haben, dann auch auf lange Sicht hin auch tatsächlich zu einem guten Ergebnis führen.
Ich finde es schön, dass jetzt gerade die Glocken im Hintergrund läuten. Welche Kirche ist es, wisst ihr es? Ich hoffe. Nein, ihr wisst es nicht. Dann machen wir schnell die nächste Frage. Oder ich würde an das anschließen, was du gerade auch gesagt hast. Klar, ich glaube, das ist alles theoretisch nachvollziehbar. Gibt es auch mal ein praktisches Beispiel, ohne jetzt eine Firma oder ein Produkt zu nennen?
Es fängt ja schon, also es geht ja nicht immer nur um ein Produkt, sondern es geht ja oft auch in unserem Kontext um die Frage, wie lassen sich denn Dinge baupraktisch tatsächlich umsetzen? Mhm. Das heißt, wie bekommt man ganz pragmatisch die Schraube in den Balken? Mhm. Ja, oder wie verbindet man den Balken mit der Stütze? Und daran anknüpfen natürlich die Frage, wie kommt das Bauteil auf die Baustelle? Wie wird es in das Geschoss an den Ort gebracht? Das heißt, es sind Zugänglichkeiten, sind eigentlich immer Montageaspekte. Und das sind auch Dinge, die können wir aus der Planung heraus manchmal schwer hinsichtlich des Aufwandes bewerten. Da steckt natürlich ein Kostenaspekt drin, aber auch die Frage der Umsetzbarkeit. Wir wissen, was Material kostet. Wir wissen, wie man an Material in der Regel herankommt. Aber welcher Aufwand tatsächlich in der Logistik und in der Umsetzung steckt, dafür suchen wir eigentlich die Nähe zu denjenigen, die es dann tatsächlich praktisch tun. So, okay, und da findet dann im Prinzip der Austausch statt. Und das ist manchmal in den sehr frühen Phasen, wo man Dinge generell erstmal auf dessen Machbarkeit hin prüft, technisch und wirtschaftlich. Und manchmal auch erst in späteren Phasen, wo man dann schon einen langen Prozess hinter sich hat und eigentlich ein gutes Gefühl hat, wie es gehen könnte und sichert sich dann ab, dass es dann tatsächlich auch so funktioniert, wie man sich das denkt.
Also einen Knoten habt ihr noch nicht entwickelt, der ein amerikanisches Patent jetzt hat und ihr müsst eigentlich demnächst nicht mehr arbeiten, weil ihr von den Einnahmen des Patents leben könnt.
Ja, es geht aber ja auch nicht immer nur darum, also das ist natürlich schon die Motivation in vielerlei Hinsicht, Dinge reproduzierbar zu machen. Dass man Dinge entwickelt, die einen gewissen Standard hervorrufen, der dann in seiner Wiederholungsleistung im seriellen Denken vielleicht einen Mehrwert schafft, weil es einfacher geht, weil es schneller geht, weil es verfügbarer ist. Das Bauen ist aber an so vielen Stellen so individuell, dass wir tatsächlich noch nicht den, wie heißt das, USM-Haller-Knoten oder ähnliches entwickelt haben, der dann uns ersetzt.
Ja, was nicht gut wäre. Könntet ihr mit Blick auf das vorletzte Frage die letzte stellt Michael, glaube ich, auf das, was noch kommt, einmal so einen kleinen Ausblick geben. Also wo geht's hin bei euch? Welches große Projekt? Wo seid ihr dran? Also forscht ihr gerade? Schaut ihr auf das, was kommt, um das für die übernächsten Projekte auszuwerten? Gibt es da so einen kleinen Ausblick auf, sagen wir mal, die nächsten 5 Jahre? Wie schätzt ihr das so ein, was passieren wird für euch?
Das sind ja, also vielleicht fange ich kurz an, unterschiedliche Ebenen. Das eine ist ja vielleicht eine Büro interne Fragestellung, wo entwickelt sich das Büro hin, wie entwickeln wir uns mit den uns begleitenden Personen weiter. Wir sind jetzt in Berlin hauptsächlich ansässig. Wir haben eine kleine Einheit in Hamburg, sind in unserer Herangehensweise aber ortsunabhängig. Das heißt, wir wollen eigentlich überall da sein, wo gute Kollegen zu finden sind und sich unserer Haltung anschließen und Dinge umsetzen wollen. Projekttechnisch versuchen wir, Dinge im Kleinen wie im Großen zu denken, vor allem mit dem Ziel, Erlerntes, Erprobtes und für die Zukunft Sinnvolles in einen gewissen Maßstab zu transferieren. Das heißt, im mehrgeschossigen Wohnungsbau, im Bürobau, im Laborbau, im jeglichen Maßstab denkend Dinge anzuwenden und das Bauen, was wir bisher kennen, stets ein Stück weit besser zu machen, das Bewusstsein für klimabewusstes Bauen zu schärfen und möglich zu machen. Auf der Materialseite versuchen wir schon Dinge voranzutreiben. Das passiert momentan gerade im Bereich der Lehmbauforschung, da immer ein Stück weit natürlich auch an den Themen dran zu sein, die der Markt und die wir gesellschaftlich vielleicht in den Projekten gerne sehen wollten, so unter dem Stichwort regenerative Materialien und solche Aspekte da einen Teil beizutragen und als Partner aufzutreten in unserer Rolle aus Sicht der Tragwerks- und Fassadenplanung dann einen Beitrag zu leisten.
Ja, ich denke auch, dass dazu kommt, dass die Aufgaben, die sich an das Bauen stellen, in den nächsten Jahren weiter vergrößern werden, die Herausforderungen größer werden, sei es in der Ressourcenverknappung, in den CO2-Emissionen, in den gesetzlichen Voraussetzungen, die sich dafür ergeben, einfach aus dem Anspruch zur klimaneutralen Gesellschaft zu werden, aber auch natürlich daher, dass es einen enormen Bedarf gibt an Wohnungen im Wohnungsbau, enormes Nachholpotenzial. Eine weitere Herausforderung ist, dass wir ja jetzt hier immer so auf den deutschen Markt gucken. Aber das wahre Baugeschehen, das findet ja tatsächlich woanders statt, nämlich Ostasien, Mittelasien. Dort sind die großen Volumina, die zu generieren sind. Und ich denke schon, dass wir ein Stück weit die Verantwortung haben, als diejenigen, die über den Luxus verfügen, mit Dingen experimentieren zu können und wenn man so will, kleinmaßstäbliche Projekte zu machen, Dinge auszuprobieren, dass wir ein Stück weit die Verantwortung haben, das auch zu kommunizieren, was wir ja hier jetzt auch tun, und darüber zu sprechen und zu schauen, wo sind denn die Potenziale, wo sind die Chancen, hier einen echten Beitrag zur Bauwende zu leisten. Und das wird uns die nächsten Jahre begleiten, ganz sicher, egal wie die große Politik ist. Der Klimawandel ist da und wird uns Aufgaben geben, mit denen wir umgehen müssen.
Florian, ich würde gerne nochmal zu einer Sache zurückkommen, zu dem Thema künstliche Intelligenz. Und zwar, du bist Vorsitzender von der Arbeitsgruppe Digitalisierung, KI, der Architektenkammer Berlin. Und wann kann denn die KI den Tragwerksplaner ersetzen?
Wenn wir das wüssten, würden wir uns darauf vorbereiten.
Oder andersrum, was kann der Tragwerksplaner, was die KI noch nicht kann oder nicht kann?
Wir hatten das Thema ja eben schon angeschnitten. Und da hatte ich gesagt, selbst wenn eine KI ein Ergebnis generiert hat oder mehrere Ergebnisse, dann müssen wir entscheiden können, was richtig und was falsch ist. Ja, ist diese Lösung jetzt eine gute Lösung oder ist eine schlechte Lösung? Mhm. Nichts anderes machen ja die Architektinnen und Architekten auch schon Land auf Land ab, dass sie sich mit bildgebender Software, bildgebender KI Bilder produzieren lassen in der entwurfsvollen Wettbewerbsphase beispielsweise als Arbeitsbilder und dann entscheiden, oh, das ist eine gute Inspiration, das ist weniger gut, lass uns mehr in die Richtung gehen und so weiter. So ähnlich könnte man sich das vielleicht auch im Tragwerk vorstellen. Das ist aber noch keine Tragwerksberechnung. Also wenn wir jetzt schnell ersetzbar wären, dann würde ich mich fragen, warum wurden wir nicht schon längst ersetzt? Denn wir haben es ja mit Formeln zu tun. Ja, man kann alles in Tabellenwerke fassen. Ja, das ist eigentlich eher parametrisch. Tragwerk ist eher parametrisch als wahrscheinlichkeitsbasiert in der Berechnung. Wahrscheinlichkeitsbasiert sind Materialkonstanten und so weiter. Nicht? Aber die Berechnungen, die wir machen, sind nicht wahrscheinlichkeitsbasiert. Also hätten wir schon längst ersetzt werden können. Warum ist das nicht geschehen? Weil gute Tragwerke eine Summe guter Entscheidungen darstellt. Vernetzung mit anderen Fachdisziplinen, der Austausch mit Architektur, Bauphysik, Brandschutz und vielen anderen, das über den Tellerrand gucken, das Integrieren von Wissen, das Zusammenstecken von Köpfen und das Etablieren einer wirklich guten Lösung. Und wir hatten das ja auch schon gesagt, eine wirklich gute Lösung ist eben die Integration aller relevanter Aspekte. Das heißt, man könnte sagen, in dem Moment, wo Architektinnen und Architekten ersetzt werden von KI, ist es wahrscheinlich auch nicht mehr weit, bis wir ersetzt werden als Tragwerksplaner. Und da wünsche ich allen, dass das noch ein weiter Weg dahin ist. Und um mir vielleicht kurz noch einen anderen Hut aufzusetzen, nämlich den der Bundesarchitektenkammer, wo ich Sprecher der Ad-Hoc-Gruppe KI bin. Dort erarbeiten wir jetzt einen KI-Kodex, wo wir uns genau mit diesen Fragen befassen. Ja, und dazu gehört zum Beispiel auch die Frage, wenn es wirklich dazu kommen sollte, dass KI komplexe intellektuelle Arbeitsergebnisse ersetzt bzw. generieren kann. Und wir dann aber noch entscheidungsfähig sein sollen. Wie sind wir denn dann noch entscheidungsfähig, wenn wir selbst nicht mehr darin geschult sind, diese Prozesse zu durchdenken? Das ist nur eine von vielen Fragen, mit denen wir uns da auseinandersetzen müssen. Denn das wird irgendwann darauf hinwirken, welche Haltung, da sind wir schon wieder bei diesem Wort, wir gegenüber KI einnehmen. Was wollen wir von KI und was wollen wir vielleicht nicht als Berufsstand? Da reden wir noch nicht über Gesetze, da reden wir darüber, wie wir arbeiten wollen. Und das ist genau das Ziel dieser Arbeit, die wir jetzt machen in den nächsten 12 Monaten bei der Entwicklung des KI-Kodex. Der EU-AI-Act hat das als Idee quasi formuliert, dass große Institutionen so etwas machen können. Und genau das wollen wir da anstreben. Und ich hoffe, dass wir dann auch noch andere Interessengruppen damit dazukriegen, die Ingenieure möglicherweise, aber auch die Bauindustrie. Mal schauen, was sich da noch vernetzen lässt und gemeinsam dann auf die Beine stellen lässt.
Ja, damit sind wir schon am Ende unseres Podcasts angelangt. Der 130. Ich staune selber über die Zahl in unserer Podcast-Reihe ist. Liebe Ingenieure, vielen Dank für eure Zeit und die Impulse, die sicher auch in unsere Redaktionsarbeit einfließen wird. Wir lernen ja immer in diesen Heftpartnergesprächen, darum machen wir das auch unter anderem. Zumindest aber auf jeden Fall haben wir für die anstehende Mai-Ausgabe der DBZ gelernt, die eben genau das Thema Tragwerk zum Heftthema hat. Und so sagen wir jetzt Tschüss und unseren Zuhörerinnen auf Wiederhören. Tschüss.
Tschüss. Ciao. Dankeschön.
Danke. Das war der DBZ-Podcast. In der deutschen Bauzeitschrift DBZ berichten wir für und mit Architekten und Bauingenieuren und nutzen dafür viele Medienkanäle wie diesen Podcast. Entwickelt wird das Format von der gesamten DBZ-Redaktion. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das am besten, indem ihr unseren DBZ-Magazin abonniert und unseren Podcast mit 5 Sternen bewertet. Wenn ihr Wünsche oder Anregungen habt, dann schreibt uns gerne per Mail an info@dbz.de. Der DBZ-Podcast wird von unserem Tonmeister Lynn Meisenberg abgestimmt. Alle Folgen und mehr Informationen zu unserer Reihe gibt es überall, wo Podcasts zu finden sind und natürlich auf dbz.de.